In den zweiten Korintherbrief werden wir heute schauen. Und damit wir uns gleich verstehen, die Briefe des Paulus an die Gemeinde in Korinth, sie sind voll von Konflikten. Ja, im Gegensatz zur leicht idealisierten oder gar romantisierten Ansicht, die wir von der sogenannten Urgemeinde haben, muss uns klar sein, dass die Gemeinde Jesu Christi schon immer auch eine Konfliktgemeinschaft war. Es passt uns nicht. Konflikte sind schlimm oder gar böse, sagen manche. Meinungsverschiedenheiten werden dann mit ganz spitzen Fingern angefasst. Wer eine profilierte Position einnimmt, läuft von vornherein Gefahr, als Störenfried abgewatscht zu werden. Und das heute so viel gepriesene Wort Toleranz steht bei vielen gar nicht mehr für die Weisheit, dass der andere ja womöglich auch Recht haben könnte, sondern Toleranz ist heute eher eine Ausrede für Denkfaulheit geworden. Paulus jedenfalls hält sich in seinen Briefen nicht vornehm zurück, sondern sieht genau hin, wenn es knirscht und knackt im Gebälk. Und er argumentiert dabei konsequent theologisch, also von Gott her. Nochmal, um es auf den Punkt zu bringen, die Gemeinde Jesu war schon immer eine Konfliktgemeinschaft. Eben kein Kuschelclub der Harmoniesüchtigen, sondern ein Ort geistiger Auseinandersetzung, ein Ort, an dem um Wahrheit gerungen wird. Und manchmal tut es gut, sich daran zu erinnern, damit vom Evangelium nicht nur ein paar religiöse Nettigkeiten übrig bleiben. Damals in Korinth musste sich die christliche Gemeinde erst noch formen. Die standen unter enorm herausfordernden äußeren Bedingungen. Korinth war eine Großstadt am Meer, eine Hafenstadt. Und die Menschen aus aller Welt kamen dort zusammen. Und es ging mit Sicherheit nicht vornehm zu in jener Stadt. Das Hafenviertel war verrufen. Aus heutiger Sicht waren auch die höheren Etagen nicht gerade vorbildlich. Und am Tempel der Fruchtbarkeitsgöttin Aphrodite sollen mehrere 100 geweihte Dirnen als Priesterinnen ihren Dienst getan haben. In einer solchen Stadt formte sich christliche Gemeinde. Dass dies nicht leicht hatten, erklärt sich von selbst. Aber auch intern musste vieles noch geklärt werden. Denn es gab einige, die meinten, gewissermaßen die Wahrheit für sich gepachtet zu haben, weil sie von großen spirituellen Erlebnissen berichten konnten. Die wussten nicht nur alles besser, sondern sahen sich auch imstande, durch entsprechende geistliche Übungen schon jetzt ihren eigenen irdischen Körper zu verlassen, den Begrenzungen der irdischen Welt entfliehen zu können. Und mit entsprechendem Imponiergehabe traten sie dann auf, die schon jetzt Erlösten, die alles im Griff haben. Schwächlinge hatten daneben keinen Platz mehr, wenn auch in Anfechtungen steckte, mit Zweifeln kämpfte, schien in der falschen Gemeinde zu sein. Auf unterschiedliche Weise wiederholte sich diese frühe Entwicklung dann immer wieder in der Kirchengeschichte, meistens als eine unerwünschte Nebenwirkung bei geistlichen Aufbrüchen, bei Erneuerungen, neuen Bewegungen, innovativen Wellen, die durch die Kirche gingen. Und so war es auch im 16. Jahrhundert, im Zusammenhang mit der Reformation. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Mir ist aufgegangen bei der Vorbereitung, dass wir heute ein 500-jähriges Jubiläum feiern. Der heutige Sonntag wurde nämlich bekannt. Im März 1522 saß Martin Luther auf der Wartburg in Schutzhaft. Verkleidet als Junker Jörg, konnte er auf diese Weise dem schon ausgesprochenen Todesurteil des Kaisers entgehen. Und er hat in den zurückliegenden Monaten das Neue Testament ins Deutsche übersetzt. Er hat wirklich das Beste daraus gemacht, aus seiner Quarantäne. Aber jetzt erreichten ihn schlimme Nachrichten aus Wittenberg. Die evangelische Bewegung hat dort eine brachiale Eigendynamik entwickelt, die sich mit Gewalt ihren Weg bahnte. In den Kirchen wurden Altäre herausgerissen, die Bilder wurden zerstört, Priester und Mönche wurden verprügelt, weil sie sich nicht direkt vom Heiligen Geist leiten ließen, wie es damals hieß. Und die Lage drohte zu kippen. Ja, es war dort noch dramatischer als damals in Korinth, wo auch die allzu Schnellen den Langsameren keinen Platz mehr boten. Die schwärmerischen Anführer hatten vergessen, dass die Wahrheit auch die Liebe braucht. Sonst wird die Wahrheit zur totalitären Ideologie und ist damit eben auch nicht mehr wahr. Martin Luther entschied sich damals, als er das hörte, die sichere Wartburg zu verlassen, trotz des Todesurteils, trotz der Gefahr. Ganz bewusst zog er seine Mönchskutte wieder an und erreichte Wittenberg mit frisch geschnittener Haartonsur, also mit dem markanten Haarkranz der damaligen konservativen Mönche. Und an Invocavit, also am heutigen Sonntag vor 500 Jahren, hielt Luther dann seine wohl berühmteste Predigt. Eine Reihe von Predigten hintereinander in den nächsten Tagen noch folgende. Und es ging immer um die Verbindung von Wahrheit und Liebe. Paulus ging es damals ähnlich. Als er erfuhr, wie schlimm es in Korinth stand, konnte er selbst leider nicht hinreisen, weil er in Ephesus im Gefängnis saß. Aber er schrieb seinen Brief unter Tränen, wie es dort heißt, unter großer Trübsal und Angst. Er wusste, dass die Korinther nicht mehr viel von ihm hielten, weil sie ja schnellere Hilfe erwarteten. Sie suchten jetzt spektakuläre Krankenheiler auf, wollten gewissermaßen schon jetzt in den Himmel abreisen. Was hatte da der kränkelnde, schwache Paulus noch zu sagen, der von seinen Gegnern als Schwächling bezeichnet wurde? Paulus verteidigt sich nun in jenem zweiten Korintherbrief. Und dabei geht es gar nicht um ihn als Person, sondern um das Evangelium, für das er steht. Und so lese ich aus dem 6. Kapitel ab Vers 1. Als Mitarbeiter ermahnen wir euch aber, dass ihr die Gnade Gottes nicht ohne Wirkung auf euer Leben empfangt. Denn Gott spricht: Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Ein Zitat aus Jesaja 49. Und jetzt schreibt Paulus weiter: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben in nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde. Sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsal, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Hunger, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes mit den Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und zu Linken, in Ehre und in Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten. Wir gelten als Betrüger und sind doch wahrhaftig. Als die Unbekannten und doch bekannt. Als die Sterbenden und siehe, wir leben. Als die Gezüchtigten und doch nicht getötet. Als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Als die Armen, aber die doch viele reich machen. Alle, die nichts haben, als die, die nichts haben und die doch alles haben. O ihr Korinther, unser Mund hat sich euch gegenüber aufgetan. Unser Herz ist weit geworden. Jetzt wissen Sie auch, warum ich den Choral ausgesucht habe. In dir ist Freude in allem Leide. Unser Herz ist weit geworden. So, das müsste eigentlich die Überschrift sein über den ganzen Abschnitt. Ein weites Herz. trotz all dieser Spannungen und Konflikte, der Verleumdung und der Verfolgung und auch trotz der eigenen Begrenzungen und Schwäche. Und ich frage mich, ob das nicht ein großartiges Kennzeichen von uns Christen sein könnte. Was wäre, wenn andere als erstes über uns sagten, Christen sind Menschen mit einem weiten Herzen. Paulus macht das vor, was es heißt, ein weites Herz zu haben, trotz böser Gerüchte und Verleumdungen, trotz der Schläge, der Traurigkeiten, der Schlaflosigkeiten und was er alles aufzählt. Wenn es eigentlich eng um einen wird, weil die Angriffe gegen die Sache, um die es geht, und die Angriffe gegen die eigene Person miteinander vermischt werden und der Herzmuskel, dieses so verletzliche Organ, sich eigentlich jetzt verkrampfen müsste. Ein weites Herz, das überfließt, das den Gegnern und Feinden nicht ausweicht und trotzdem nicht dicht macht. Ein weites Herz, das die Nüchternheit gegenüber den eigenen Schwächen zulässt und das barmherzig ist mit anderen, weil es aufgehört hat, das Leben nur nach Erfolgen zu messen. Ein weites Herz, das traurig ist, ja, auch die Trauer und den Schmerz kennt und doch von einer Grundfreude erfasst ist, die sich von der Traurigkeit nicht überwältigen lässt. Ein weites Herz, das auch im Unglück noch Ruhe und innere Geborgenheit kennt. Spüren Sie auch, wie attraktiv dieses Leben mit einem weiten Herzen ist, von dem Paulus hier spricht? Wie ist sowas möglich? Und das ist das Zweite, Gnade und Heil. Paulus sagt, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Da ist was passiert mit Paulus, wie mit allen anderen, die zu Jesus Christus gehören. Eine Verwandlung, die sich eben nicht an irgendwelchen äußeren Dingen festmachen lässt und doch schon ganz da ist. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Und immer wieder übersetzt Paulus in seinen Briefen diesen Ausdruck Gnade, aber nicht als bloßes Dogma, das man jetzt kopfnickend zur Kenntnis nimmt, nicht nur als eine fromme Richtigkeit, sondern als einen Satz, der, wie gesagt, einen leben lässt, der das Herz weit macht. Wir verbinden ja mit dem Wort Gnade mittlerweile nicht mehr automatisch nur Positives. Wer kann das schon ab, wenn ihm ein anderer gnädig zulächelt? Der Ausdruck Gnade hat was Herablassendes. Wer gnädig und milde lächelt, steht über dem anderen. Gnade aber im Sinne der Bibel hat damit nichts zu tun, weil Gott nicht Gnade vor Recht ergehen lässt, sondern Gnade im Recht. Weil er selbst in Jesus die Schuld und den bleibenden Anspruch auf Wiedergutmachung auf sich lädt und dafür die Konsequenzen trägt. Gottes Gnade ist kein billiges Zugeständnis, kein herablassendes Zugeständnis, sondern ein unfassbar teures Geschenk an uns. Gnade und Heil, das beschreibt bei Paulus eine Dynamik von Gott her, die sein Herz erreicht hat und es geweitet hat. Gnade und Heil. Das ist der biblische Ausdruck für eine Liebesbewegung von Gott auf uns hinzu, die auch durch uns durchgeht und uns durchströmt. Gottes erfahrene Gnade, sie ist der Grund, weshalb Paulus seine Gegner auch nicht aufgibt. Er aber auch seinen Zorn nicht einfach herunterschluckt, sondern die Auseinandersetzung sucht, wo es nötig ist. Klare Kante zeigt. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So schreibt er es unmittelbar vor unserem Abschnitt. Als Botschafter an Christi Stadt breitet er jetzt dieses Wort von der Versöhnung aus. Mit sehr klaren Worten. Und aus diesem Wort strömt eine ungeheure Kraft, die selbst aus dem Gefängnis heraus die Welt mit anderen Augen sehen lässt. Die einen im Glauben zuversichtlich leben lässt, obwohl wir noch nicht im Schauen sind, wie er es ausdrückt, obwohl wir es noch nicht mit unseren Augen, unseren Ohren oder sonstigen Sinnen wahrnehmen. Das Wort von der Versöhnung macht das Herz weit. Es ist eine Kraft, die auch uns die Welt mit neuen Augen sehen lässt. Auch eine Welt, die gerade aus den Fugen gerät. Und das Dritte, souverän, aber nicht selbstsicher. Das weite Herz, die Botschaft von Gottes Gnade. Vorhin begann ich meine Predigt mit einigen Hinweisen auf die Konfliktträchtigkeit der damaligen Situation. Scharfe Auseinandersetzungen waren nötig. Und Paulus wich diesen zu klärenden Themen nicht aus. Und umso mehr erstaunt es mich, wie er hier reagiert, als es um ihn selbst geht. Ja, er schreibt von Gottes Gnade und einem weiten Herz. Aber er wurde selbst doch angegriffen. Hätte er eigentlich allen Grund, jetzt zurückzuschlagen, die anderen zu diskreditieren, sie vorzuführen, sich über sie lustig zu machen? Genauso wie Martin Luther damals vor 500 Jahren eigentlich allen Grund zum Gegenangriff hatte, stattdessen aber vor allem von der Liebe sprach. Paulus wehrt sich nicht, indem er zurückschlägt. Er wehrt sich, begegnet den Angriffen auf seine Person stattdessen mit einer entwaffnenden Ehrlichkeit. Das ist souverän, einfach stark und so ganz anders als jene arrogante Selbstsicherheit, die manche zur Schau stellen, weil es ihnen schlicht egal ist, was die anderen über einen denken. Nein, der Apostel beschreibt so ehrlich, wie es ihm geht, und er lässt die Korinther hineinsehen in die verschiedenen Belastungen, die an seinen Kräften zehren. Er schreibt von Schmähungen und von übler Nachrede und allen möglichen Angriffen, die sogar gefängnishaft und körperliche Gewalt einschließen. Und oft wird ihm Angst und Bange, und er kann nicht schlafen. Und manchmal ist er ganz enttäuscht darüber, erschüttert, wie man ihn zum Teil völlig verkennt. Und dann scheint er wieder völlig überarbeitet zu sein. Schlaflose Nächte zehren an seinen Kräften, machen ihn müde. Und Ähnliches wissen wir auch von Martin Luther auf der Wartburg, wie er das beschreibt. Und gerade darin die Macht Gottes erlebt, nicht seine eigene Macht. Und doch kann er Paulus am Ende schreiben, ich lese es in einer modernen Übersetzung, ich werde als Betrüger verdächtig und ich bin doch ehrlich, werde verkannt und bin doch anerkannt. Ich bin ein Sterbender und doch lebe ich. Ich bin arm wie ein Bettler und mache doch viele reich. Ich besitze nichts und habe doch alles. Und so möchte ich schließen mit Worten eines Zeugen Jesu. Sehr bekannte Worte sind es. Sie sind nicht so alt wie die von Paulus. Dietrich Bonhoeffer saß damals in Berlin im Gefängnis und wartete auf seine Hinrichtung. Und in dieser Zeit schrieb er einige Zeilen, die gar nicht so weit weg sind von dem, was Paulus damals den Korinthern geschrieben hat. Bonhoeffer schreibt, wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Hungernd nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten, nach menschlicher Nähe, zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung. Müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen. Matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vor Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich wehleidiger Schwächling? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o Gott. Amen.